Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 17. Juni 2025. Dominik Freusi und Markus Somm. Abo, Abo, Abo. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir das Abo lösen von Nebelspalter auf nebelspalter.ch. Wenn ihr Bern einfach gut findet, und ihr hört ja zu, deswegen findet ihr es ja offensichtlich gut, könnt uns abonnieren. Das ist absolut wichtig. So finanzieren wir auch Bern einfach. Noch einmal, nebelspalter.ch. Abonnement abschliessen und Bern einfach strahlt und leuchtet und glänzt. Gut, in dem Sinn. Jetzt immer noch Session, letzte Woche Session. Dominik, was ist los?
Ja, ein paar wirklich gute Nachrichten. Wirklich, bürgerliche Politik ist diese Woche in Bern. Heute Morgen der letzte Entscheid. Der Nationalrat hat beschlossen, dass man die Sozialpartnerschaft schützen muss. Gewerkschaften haben nämlich probiert, die ganzen Mindestlohndiskussionen auf die politische Ebene zu fügen. Sie haben die 5 Kantonen haben sie auf kantonaler Stufe mit Initiativen Mindestlöhne eingeführt. Der Nationalrat hat jetzt beschlossen, dass das nicht geht, sondern dass, wenn es einen Gesamtarbeitsvertrag gibt, also wo man branchenweise aushandelt mit den Gewerkschaften, wenn also die Sozialpartnerschaft etwas anderes beschließt als die kantonalen Mindestlöhne, dann gilt die Sozialpartnerschaft und nicht die politische Übersteuerung, Unterlaufung von dem Erfolgsrezept von der Schweiz, muss man sagen. Das Verrückte ist, dass Gewerkschaften wirklich probiert haben, ihr eigenes Erfolgsrezept zu unterlaufen politisch, und dem hat der Nationalrat heute Morgen sehr deutlich mit 109 zu 76 Stimmen einen Riegel geschoben.
Wobei, das zeigt ja, ich meine, Gewerkschaften sind ja nicht blöd. Also Gewerkschaften wissen natürlich schon, warum sie nicht mehr Sozialpartnerschaften so wahnsinnig schätzen, weil sie dort offensichtlich nicht eine starke Verhandlungsposition haben gegenüber den anderen, gegenüber den Arbeitgebern, und deshalb immer mehr politisch haben probiert, ihre Ziele durchzusetzen. Und das hat natürlich damit zu tun, dass Gewerkschaften viel, viel weniger Mitglieder haben als früher. Die Arbeitgeber wissen ganz genau, dass in ihrer Belegschaft vielleicht noch 2, 3 letzte Nasen überhaupt in den Gewerkschaften sind. Also ich würde schon sagen, sonst würden sie es ja nicht machen, weil früher, wo Gewerkschaften stark waren, oder, da haben sie Sozialpartnerschaft auch verteidigt, gerade gegen den Staat. Und das ist ja sehr, sehr wichtig gewesen. Beat Kappeler, den wir beide sehr gut kennen, der hat mir das auch mal erzählt. Oder? Früher war das ja eigentlich völlig Selbstverständnis von den Gewerkschaften, dass sie stolz sind darauf, dass nicht der Staat für sie Sachen muss machen, sondern dass sie es selber machen mit den Arbeitgebern, dass sie dort Druck machen, dass sie sich selber organisieren und mobilisieren. Und dass sie jetzt auf den Staat hoffen, zeigt eben, dass Sozialpartnerschaft für Gewerkschaften nie mehr die Bedeutung hat. Und von dem her, klar Symptom für den Abstieg von der Gewerkschaften, aber leider machen wir ja alles, um die Gewerkschaften vor dem Untergang zu retten, deshalb die flankierenden Massnahmen, denn die ganzen finanziellen Anreize, die ganze flankierenden Massnahmen gibt, wo eigentlich Gewerkschaften sich selber können finanzieren mit diesen flankierenden Massnahmen. Alles das sind ja Symptome dafür, dass Gewerkschaften völlig über ihren politischen Verhältnis leben. Sie haben einfach wahnsinnig viel Geld. Deshalb sind sie für die Linken wahnsinnig wichtig. Aber sie sind eigentlich im politischen Prozess nur noch stark, eben, wenn sie über den politischen Prozess gehen und nicht mehr über die Sozialpartnerschaft.
Das ist genau so. Zweiter Entscheid, Ständerat heute hat über die Erbschaftssteuerinitiative, also für den Klimaschutz natürlich, oder, von der JUSO diskutiert und sie mit 36 zu 7 Stimmen mit einer Enthaltung versenkt. Wie wir auch schon besprochen haben, die JUSO fordert eine Besteuerung von 50% auf Nachlässe von über 50 Millionen Franken. Das Geld soll in Klimaschutz investiert werden. Bemerkenswert finde ich höchstens, dass 7 Ständeräte das Gefühl haben, das ist eine gute Lösung, sowohl für die Umverteilung wie für den Klimaschutz. Da müssen wir schon mal die Frage stellen, was sind ihr eigentlich für Standesvertreter? Aber das müssen eigentlich die Wählerinnen und Wähler in den Kantonen entscheiden.
Darf ich wissen, erstens, die 7 sind sicher mal alle SP, oder? Haben die SP geschlossen.
Genau.
Aber jetzt würde ich wissen, unseren Ständerat im Kanton Zürich, Daniel Josic, der sich gerne liberal gibt, wie hat der gestimmt?
Das muss ich zugeben, das habe ich nicht nachschauen. Und auch, du fragst sicher noch nach der Tiana Angelina Moser.
Unbedingt,
ich kann es nicht sagen. Nein.
Die ist ja in der Fraktion mit den Grünen. Also das würde ich gerne wissen, wenn wir nachher morgen nachtragen. Weil das wäre ja schon unglaublich und sensationell, wenn die zwei Standesvertreter vom reichsten Kanton von der Schweiz und eigentlich im wichtigsten Wirtschaftszentrum von der Schweiz eine so eine kommunistische Initiative gutheissen. Das müsst ihr euch merken, ihr Trottelbürger, wo Diana Angelina Moser gewählt haben, wie das Gefühl gehabt, dass sie irgendjemand noch einen Restbestand von bürgerlichem Bewusstsein nein, aber tun sie jetzt noch nicht verurteilen. Ich muss zuerst schauen, wie sie gestimmt hat, aber ich bin ziemlich sicher, dass sie ja gestimmt hat.
Was ja, meinst? Das werden wir noch sehen.
Wetten wir wetten?
Also, ich wette, dass sie nein gestimmt hat.
Gut, wäre gut. Dann tun wir sie sehr loben. Das verspreche ich Diana Angelina Moser und nehme alles zurück, was ich gesagt habe.
Gut.
Was ist sonst noch los in der Session?
Ja, gestern ist es schon gewesen, hat der Ständerat auch ganz tolle Entscheide gefällt, nämlich mehrere Vorstösse für eine konsequente Asylpolitik hat er angenommen. Also zum Beispiel soll Bewegungsfreiheit von Asylkriminellen konsequent eingeschränkt werden. Denn das Asylverfahren soll wegfallen, wenn jemand verurteilt ist. Auch da etwas gegen kriminelle Asylbewerber. Die Kantone sollen unterstützt werden, damit sie mehr Wegweisungen können vollziehen. Dann sollen die Integrationsmassnahmen für Flüchtlinge, die sollen verbindlicher werden. Die ersten Vorstösse sind von der SVP gewesen, dann von der Petra Gössi, der ist von der Heidi Zkracken gewesen. Dann nochmal von der Petra Gössi, straffällige Personen aus dem Asyl- und Ausländerbereich sollen möglichst rasch ausgeschafft werden. Das geht der Kommission vom Nationalrat, das ist noch nicht entschieden. Dann Diana Angelina Moser, Markus, sie will eine Strategie für den Umgang mit kriminellen minderjährigen Asylsuchenden. Auch das ist eine Kommission weitergeliefert worden.
Ja, gut.
Ebenso wie ein Vorstoß von der Diana Angelina Moser. Ja, es ist brutal. Öffentliche Sicherheit, Inhaftierung und Wegweisung von kriminellen Mehrfachtätern. Also, ja, also, immerhin, sie probiert etwas. Wie ernst sie es meint, müssen wir sie mal in Bern einfach einladen. Dann auch ein Vorstoß, Status der vorläufigen Aufnahme klären und eingrenzen von Thierry Burkhardt, ebenfalls an die Kommission überwiesen. Das ist im Ständerat oft der erste Schritt. Um dann Ja sagen dazu. Man will es einfach genau abklären, bevor man es dann macht. Aber es sind alles Entscheide. Die ersten paar, wo es wirklich um Asylkriminelle geht, zum Asylverfahren streichen oder auch Bewegungsfreiheit einschenken. Das ist jetzt wirklich überwiesen am Bundesrat. Der Beat Jansen hat sich gewehrt mit, selbstverständlich mit Hinweis auf internationales Recht, auf den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof und weiss nicht was. Aber das hat gestern im Ständerat nicht funktioniert. Man will wirklich eine andere Asylpolitik im kleinen Stückchen oben.
Genau, und dann euch zwei Sachen merken. Erstens, die Zürich Zeitung hat ja irgendwie vor ein paar Wochen oder so, nein, nicht einmal so lang, so einen Pseudo-Gegensatz konstruiert zwischen dem Gössi-Freisinn und dem
Burkhardt-Freisinn. Der Fabian Schäfer.
Wo ein Unterschied ist, weil Gössi ist ganz, ganz gesellschaftsliberal und linksfreisinnig, so wie die Zürich Zeitung viel im Inland gern das hätte. Dann gibt es da den Petra Gössi-Freisinn, der lieb ist zu den Asylbewerbern. Jetzt sehen wir mal die Ständerätin Gössi, die ist genauso hart, was Migrationspolitik betrifft, wie der Thierry Burkhardt. Gratulieren der Petra Gössi, sie kommt aus einem vernünftigen Kanton.
Jawohl. Nein,
die These, wo ich weiss jetzt nicht einmal mehr, welcher Autor das war, ist die These.
Der Fabian Schäfer.
Gut, okay, dann sind wir nicht überrascht. Ein linksfreisinniger Euroturbo, der in der Zürich Zeitung sich verirrt hat. Aber wie gesagt, das ist einfach nicht wahr. Die Analyse von der FDP ist Schrott. Voll Schrott. Und das Zweite, was ich noch erwähnen wollte, Beat Jans. Ich meine, es ist immer interessant, wenn man kein Argument mehr hat, dann kommt man mit dem Gericht, oder? Dann bringt man noch irgendwelche internationale Gerichte, wie eben der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, der bei uns ja besonders beliebt ist. Und es ist ja schon ironisch, wenn ein linker Bundesrat sich auf ein linkes Gericht beruft. Also macht euch nichts mehr vor. Die Gerichte, das sind politische Parteien. Es ist vorbei. Das, was ihr früher gelernt habt, was früher normal war, dass Richter wirklich über die Parteien probiert haben zu stehen und wirklich nur das Recht ausgelegt haben und nichts anderes. Das ist vorbei. In Europa hat man ganz viele aktivistische Gerichte. Das eine ist eben der Menschenrechtsgerichtshof und das Gleiche ist natürlich die Richtung für den Europäischen Gerichtshof von der EU. Und wenn der Beat Jans natürlich sich auf die beruft, dann muss ich sagen, ja, ist ja klar. Er hätte sich gerade so gut können aufs SP-Generalsekretariat berufen für sein Argument. Also ist kein Argument. Gut, gehen wir weiter.
Ja, dann hat man noch die ältere Zeit hat man debattiert. Das war ein Thema in meinem letzten Briefing, weil das sehr viele Leute bewegt, auch bis in die Mitte insbesondere. Leider auch der Nationalrat Plunschi von Schweiz, der das unglaublich toll will. Man nennt es ja dort, man nennt es auf selber Seite dann Familienzeit, weil es tönt noch ein bisschen besser, oder? Weil man das Gefühl hat, es helfe dann irgendwie den Kindern. Ich weiss gar nicht, bei was, oder? Aber es ist um insgesamt 4 Standesinitiativen geht's. 2, die fordern einfach, dass man den Vaterschaftsurlaub, den heutigen, von 4 Wochen und den Mutterschaftsurlaub zusammenzählt. Und die 16 Wochen, die kann man dann aufteilen zwischen Mutter und Vater. Wobei, glaube ich, die Mutter mindestens 8 Wochen soll beziehen, weil ja, die Geburt ist halt schon ein bisschen etwas anderes als das, was die Männer erleben, wenn ein Kind auf die Welt kommt. Das hat man überwiesen, aber jetzt ist es noch darum gegangen, 2 Standesinitiativen vom Wallis und vom Tessin, die haben viel weitergehen, nämlich auf 20 Wochen oder sogar noch mehr. Und das hat gestern der Nationalrat versenkt unter Absingen wüster Leader durch die SP. Die findet das ein riesiger Skandal, weil wir in Europa auf dem letzten Platz sind, oder? Und man hat auch gestern wieder so da, als würde so eine ältere Zeit oder Familienzeit, als würde die dazu führen, dass wir mehr Kinder haben in der Schweiz. Oder ich weiss gar nicht, woher die Wurfthese kommt, dass irgendwie ein junges Pärchen sich überlegt, oh, wir haben 20 Wochen ältere Zeit, dann machen wir doch jetzt gerade nochmal eins. Oder ich weiss nicht, du bist Experte im Kind bekommen, Markus, habt ihr euch das überlegt?
Ja, selbstverständlich. Wir haben gehofft, dass die SP endlich die ältere Zeit einführt und deshalb haben wir schon auf Vorrat haben wir schon 5 Kinder gemacht und hoffen jetzt, dass die ältere Zeit kannst nachträglich einziehen kannst. Dann kann ich nachher 20 Jahre frei machen. Nein, aber ich meine, was ich wirklich finde, wenn man also so Diskussionen hört, oder, dann finde ich gut, eben, Gott sei Dank, der Nationalrat ist vernünftig. Aber dann muss ich wirklich sagen, die Linken, die leben im Kindergarten. Wir haben jetzt Krieg im Iran. Wir haben Krieg in der Ukraine. Wir haben ein Wirtschaftswachstum in der Schweiz, das praktisch nicht mehr da ist. Wir haben Deutschland, einer der wichtigsten Handelspartner von unserem Land, der enorm Schwierigkeiten hat. Deshalb hat unsere Industrie auch Schwierigkeiten. Wir haben unglaublich harte Zeiten. Es ist vorbei. Mickey Mouse Politiker, Lego Politiker, Playmobil Politiker. Ihr seid Kindsköpfe, wenn ihr das Gefühl habt, ältere Zeit ist jetzt wirklich das grösste Thema, das die Leute am meisten beschäftigt und unser Land voranbringt. Es ist nur noch grusig. Es ist dekadent. Es ist degeneriert. Es ist infantil. Es ist adoleszent. Es ist pubertär. SP, 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 die dümmste Partei der Weltgeschichte. Gut, gehen wir weiter. Nächstes Thema.
Ja, das ist ein Nachtrag vom letzten Freitag, weil es ist einfach zu schön. Wir müssen das Rahmenabkommen auch im heutigen Bern einfach erwähnen. Die Europäische Bewegung Schweiz unter dem Präsident Erik Nussbaumer, unserem Lieblings-EU-Turbo, hat ein Foto geschickt. Heute haben sich 60 Nationalrätinnen und Nationalräte, interessant, kein Ständerat, versammelt, hier sind wir versammelt, um ihre Unterstützung für die Stabilisierung und Weiterentwicklung der Beziehungen Schweiz-EU zu zeigen. Und du siehst dann die 60 Damen und Herren vor dem Bundeshaus mit so Plakat, ja, sie, oui. Und sie ist lustig, sind ganz viele Frauen, fällt als erstes auf. Ein paar Männer, also man sieht den Jürg Grossen, man sieht natürlich den Erik Nussbaumer, den Reto Nause, den Laurent Wehrli, wenn ich es richtig gesehen habe, ist er, also wir sind nicht, eben nicht alle gleich gut erkennbar, aber ich habe, glaube ich, sonst wirklich keinen anderen FDPler gesehen, sonst soll er sich melden auf berneinfach@nebelspalter.ch. Es sind vor allem SPler und Grüne, noch ein paar verdruckt. Oder Herr Müller, Altermatt aus Solothurn, der ist wahrscheinlich wegen Simon Michel, findet er das gut. Der Simon Michel selber, der hat wahrscheinlich gefehlt. Also, weil ich wirklich etwa 10-mal hin und rechts geschaut, habe ihn nicht gesehen. Wahrscheinlich wäre er der 61. Der da. Und das Interessante ist ja, alle die 60, das ist ein Foto, schon am Freitag gemacht worden, alle haben das noch nicht gelesen. Niemand von denen weiss, was drin steht, aber man sagt, ja, we see.
Vielleicht noch ein anderer Gedanke. Also das Erste, eben, was natürlich ein gutes Zeichen ist, dass nicht sehr viele Bürgerliche da dabei sind. Oder? Das ist immerhin, jeder bürgerliche Politiker weiss jetzt eigentlich, EU ist Kassengift. Ist Kassengift. Wenn du willst, dass du abgewählt wirst, so schnell wie möglich, dann tun du nur sagen, die EU ist das Beste, was es überhaupt gibt. Kein Mensch glaubt das. Kein Mensch hat das Gefühl, dass in der EU, alle voran in den grossen EU-Ländern, Frankreich oder Deutschland oder auch Italien, dass denen wahnsinnig gut geht. Also das ist mal das Erste. Wenn ihr wirklich wollt, dass ihr sofort abgewählt werdet, stellt euch neben die Leute stellen wie der Erik Nussbaumer, wo wirklich, und das ist ja noch ehrlich, er will in die EU, er will den Beitritt. Und das Zweite, was ganz wichtig ist, lasst euch nicht täuschen. Alle die Leute von der Linken, wo jetzt für die Rahmenverträge einstehen und sagen, das sei so wichtig, aus wirtschaftlichen Gründen und so weiter. Die wollen eigentlich die EU. Es sind immer die gleichen. Die Euro-Turbos, die wollen die EU. Und jede Annäherung, die sie uns verkaufen, machen sie nur oder wollen sie nur, weil sie das Gefühl haben, wir kommen in einem EU-Beitritt damit näher. Und jetzt kommt das Dritte. Sie irren sich. Wenn man schaut, Norwegen ist ein gutes Beispiel. Norwegen hat ja eigentlich auch die ganze politische Elite seinerzeit in den 90er Jahren ums Verrecken auch in die EU wollen, so wie Schweden, der Nachbarstaat und so weiter. Und dann hat man die Abstimmung verloren, ähnlich wie der EWR, wichtige Abstimmung in Norwegen, wo die Bevölkerung sagte, wir wollen nicht in die EU. Und seither sind sie im EWR. Und der EWR ist ja auch so ein Konstrukt gewesen, wo die Euro-Turbos unterstützt haben, wie sie gemeint haben, damit kommen wir eher in die EU. Schaut einmal Norwegen an. Norwegen war noch nie so weit weg vom EU-Beitritt wie jetzt. Das Gleiche gilt übrigens für Island, wo nie mehr wird in die EU eintreten. Also das heisst, Euro-Turbos, und ich meine es jetzt sehr, sehr ernst, wenn ihr für die EU sind, der Michael Herrmann ist auch so ein Kollege, wo ich das Gefühl habe, der will eigentlich in die EU, und dann macht es doch. Probiert für das zu kämpfen. Aber macht nicht unsere Institutionen und unser Land kaputt mit der Hoffnung, irgendeinmal mit diesen bilateralen Verträgen und mit diesen Rahmenverträgen und mit diesen bilateralen 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sagt ihr irgendeinmal in die EU? Nie. Ihr werdet nie in die EU kommen. Ihr macht aber unser Land kaputt. Weil ihr nämlich alle die Institutionen, die wichtig sind für unser Land, jetzt anbindet, zerstört, beschädigt und so weiter. Schaut auf Norwegen, schaut auf Island. Das ist nicht der Weg in die EU. Und von dem her, ja, interessant, wenn da die 60 Leute sich abbilden lassen, in der Hoffnung, sie sagen bald EU-Kommissar, it's not gonna happen.
Ja, genau. Dann, was heute rausgekommen ist, das gibt es jedes Jahr, die Studie Sicherheit 2025, das ist eine grosse Studie, wo Befragung, die jedes Jahr gemacht wird, von der Militärakademie an der ETH Zürich und vom Center for Security Studies von der ETH Zürich. Das ist interessant, dass 81%, 1% weniger als letztes Jahr, tun die Stimmberechtigten die weltpolitische Lage pessimistischer anschauen als im Vorjahr. Und die Zukunft von der Schweiz, das ist ein grosser Unterschied. Sagen weniger optimistisch, sagen 69%, das sind 10% weniger als im letzten Jahr. Und das schwingt dann ein bisschen durch. Es gibt eine deutliche Unterstützung für die Wehrpflicht, für höhere Verteidigungsausgaben und für das Milizsystem. Das finde ich eigentlich gut. Das heisst, die Schweizerinnen und Schweizer sie verstehen, wie das Sicherheitspolitik in der Schweiz funktioniert. Das ist ein gutes Signal auch für den neuen Bundesrat Martin Pfister. Eine knappe Mehrheit, 53%, 1% mehr als letztes Jahr, spricht sich für eine NATO-Annäherung aus. Annäherung. 32%, also deutlich weniger, würden den NATO-Beitritt befürworten. Und noch Neutralität in diesem Zusammenhang, das ist interessant. Die Zustimmung zur Neutralität ist nach wie vor sehr hoch, 87%. Aber das ist 10% weniger als vor dem Ausbruch vom Ukraine-Krieg, also dem Angriff von Russland auf die Ukraine vor 3 Jahren.
Das ist sicher die interessanteste Zahl. Und da kann man jetzt sich fragen, warum oder was ist jetzt passiert. Das eine ist sicher, dass unsere Leute auf der Linken vielleicht Neutralität auch nicht mehr so wahnsinnig gut findet. Und eigentlich eben zum Beispiel Waffenexport ist so ein Thema, wo selbst ein paar Linke, und ich rede ja nicht von den Politikern, wir reden ja jetzt hier von der Bevölkerung, also wir reden von Leuten, die eben wählen, die vielleicht die SP wählen und finden, ja, aber eigentlich sollten wir können Waffen liefern. Die Leute sind zwar schlecht informiert, weil dass wir keine Waffen liefern, hat mit dem linken Waffengesetz zu tun und hat nichts zu tun mit der Neutralität, aber schon gleich. So ist es in den Medien, in den linken Medien, und es sind alle Medien links. Merkt euch das, 76%, 76% von allen Journalisten tun sich selber bezeichnen als link. Wer ist nicht links? Nebelspalter ist nicht links. Weltwoche ist nicht links. Zürich Zeitung ist nicht links. Das sind die einzigen Titel, die ihr überhaupt beachten müsst. Den Rest könnt ihr vergessen. Gut, aber zurück zu der Neutralität. Eben, wie kann man es deuten? Ein Grund könnte aber auch sein, dass natürlich Neutralität plötzlich wieder ein bisschen politisiert worden ist. Dass die Leute wieder über das nachdenken, die Leute wieder über das reden. Vor Jahren ist das einfach so, wie, ja, hat einfach zu der Identität gehört von der Schweizer, wo man einfach sagt, ja, wir sind einfach neutral. Jetzt ist es ein bisschen politisiert worden. Das heisst, die Leute machen sich auch wieder Gedanken. Ist es immer gut oder nicht gut? Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Grund, warum das eingebrochen ist.
Das ist ein bisschen so. Man hat nämlich noch genauer gefragt und das zeigt genau das Bild, oder? 51% der Leute sagen, ja, man soll bei militärischen Konflikten unbedingt neutral bleiben und 49% sagen, man soll bei politischen Konflikten im Ausland klar Stellung für die eine oder andere Seite beziehen. Da ist man also ein bisschen gespalten. Das ist übrigens gleich wie bei der letzten Befragung vor einem Jahr. Klare Stellungnahmen bei militärischen Konflikten im Ausland werden aber nur von 28% gefordert. Und das finde ich interessant. Das heisst wirklich, weißt, das Verständnis, so ein bisschen, wie, wo die Leute haben, was Neutralität bedeutet. Oder? Viele Politiker schnöden ja, und ja, die Leute in der Schweiz wissen gar nicht mehr, was das ist, der Unterschied zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik. Nein, die Befragung zeigt, dass ganz viele Leute das sehr, sehr genau spüren, was der Unterschied ist zwischen einer Stellungnahme in Friedenszeiten oder der tatsächlichen Neutralität in einem Konflikt. Und das finde ich eigentlich positiv. Das heisst, dass Neutralität nicht nur irgendwie ein Glaubensbekenntnis ist, das man vor sich einträgt, sondern die Leute wissen, um was es geht.
Genau, und sagen wir schnell, wie viele Leute haben gesagt, wir sind für die Armee, für eine stärkere Armee?
Dass 80% der Stimmberechtigten halten die Armee für unbedingt oder eher notwendig, 90% sprechen sich für eine sehr gut ausgebildete und 74% für eine vollständig ausgerüstete Armee aus. Allerdings, der Anteil von denen, die höhere Verteidigungsausgaben befürwortet, der ist so hoch wie noch nie. Aber er ist immer noch bei 24%, 4 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr. Also man will gerne eine tolle Armee, aber sie darf nichts kosten.
Gut, also, Politiker müssen halt erklären, dass eine gute Armee etwas kostet. Normalerweise ist ein Schweizer offen für so ein Argument. Wir haben ja das höchste Preisniveau von der Welt. Also, das ist ja nur, weil wir das Gefühl haben, wenn etwas teuer ist, dann ist es auch gut. Also, eine Armee ist einfach teuer. Und sie ist sicher teurer als die ältere Zeit, aber sie bringt ein bisschen mehr als die ältere Zeit. Gut, das ist es gewesen, einfach an dem 17.06. Juni. 2025, Entschuldigung, schon wieder fast vergessen. Dominik Feusi und Markus Somm. Könnt ihr uns abonnieren, jetzt wirklich, bevor ihr ältere Zeit einzieht, noch schnell abonnieren. Nebelspalter.ch, sehr wichtig. Und zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. Wenn ihr nicht links sind, dann sind ihr vielleicht auch intelligent. Das ist der Punkt. Macht's gut, bis morgen, gleicher Kanal, gleiche Zeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch